Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Sie hören eine Wiederholung vom 13. Januar 2018.
Gesund bleiben, Frieden in der ganzen Welt, das ist mein größter Wunsch.
Die ersten beiden Monate kein Zucker essen.
Ja klar, erfolgreicher im Studium zu sein. Mich einfach mehr darauf zu besinnen, dass mein Studium langsam Richtung Ende läuft. Einfach ein bisschen mehr Selbstdisziplin.
Viel Sport treiben, damit ich mich besser fühle für die Gesundheit.
Nein, wir haben keine Vorsätze, weil wir die eh nicht einhalten.
Die Zigaretten sollen ausbleiben, die neuen Laufschuhe häufiger zum Einsatz kommen. Weniger auf das Smartphone gucken, mehr Zeit mit der Familie verbringen. Alljährlich fassen sich die Menschen zum Jahreswechsel gute Vorsätze. Was haben sich die Deutschen vorgenommen und was hilft, den inneren Schweinehund nachhaltig zu überwinden? Macht es überhaupt Sinn, sich Vorsätze zu fassen? Fragen, denen wir in unserem Wochenendjournal jetzt nachgehen wollen. Ich bin Sabine Demmer und wünsche Ihnen einen schönen guten Morgen.
If you're in old habits, set in your old ways, changes are a-coming, 'cause these are changing days. And if your head is in the sand while things are going on, what you need is a change of habit. Now if you're in the habit to let your temper fly, when you talk with people who don't see eye to eye, and if you don't believe that there's a newer world ahead, what you need is a change of habit, a change of habit.
Frau Schneider, wir haben hier so eine Tüte. Da ist so ein Sammelsurium drin. Es klappert.
Was ist es überhaupt?
Ich nehme an, dass es von der Reise noch über ist, oder?
Ich weiß nicht, mal gucken. Ah, nee, das hat meine Freundin mitgebracht. Das sind so, ja, Dosen.
Wofür brauchen wir die? Brauchen wir die überhaupt für irgendwas?
Das ist eine gute Frage. Nee, ich denke nicht.
Also wäre das schon mal...
Nee, lass mal, wir tun sie mal zur Seite.
Okay, das ist dann die Abteilung vielleicht.
Genau.
Alte Pralinen.
Nee, weg.
Auch weg. Das ist aber Reise, ne?
Ja, das Reise.
Zu Besuch bei Frau Schneider in Oberhausen. Seit 15 Jahren wohnt die 60-jährige Dame in ihrer 3,5-Zimmer-Wohnung. Es hat sie sehr viel Überwindung gekostet, mich in ihre Wohnung zu lassen, denn sie schämt sich für ihre Unordentlichkeit. Es ist nicht schmutzig, aber extrem chaotisch. Golfschläger, Bücher, Wäsche, Verpackungen, Gemälde, Zeitschriften, Bücher, dazwischen Salben, Weihnachtsdeko und Küchenutensilien. All das befindet sich allein im Wohnzimmer. Nichts hat einen festen Platz, alles liegt wild verteilt herum.
Ja, alle Jahre wieder, muss ich dazu sagen. Ich bin etwas chaotisch in meiner Wohnung und plane immer wieder, mich zu bessern und möchte gerne in diesem Jahr es vielleicht endlich mal schaffen, die Wohnung nicht innerhalb von 5 Minuten wieder chaotisch aussehen zu lassen. Dazu habe ich mir jetzt Hilfe geholt. Also ich habe die Adresse von einem bekannten Arzt bekommen, der mir die Frau Schäfer sehr ans Herz gelegt hat. Und ich habe gedacht, okay, ich probiere das so als letzte Chance vielleicht.
Seit 2006 fährt Charlotte Schäfer in die Haushalte, um ihre Hilfe anzubieten. Sie nennt sich Professional Organizer und hat eine Agentur für professionelles Aufräumen. Sie wohnt in Essen, fährt aber bundesweit zu den Kunden, um ihnen zu helfen. 37,50 Euro verlangt sie sich die Stunde. Dafür räumt sie auf, sortiert, archiviert und liefert maßgeschneiderte Aufbewahrungs- und Ordnungssysteme mit. Heute hat Charlotte Schäfer den ganzen Tag für Frau Schneider in Oberhausen eingeplant.
Ich weiß auch nicht, warum ich das nicht hinkriege. Es ist das Problem eigentlich, dass ich mich verzettel und überall anfange aufzuräumen, in Anführungsstrichen. Und das endet dann letztendlich im Chaos.
Das Wohnzimmer sieht jetzt ein bisschen chaotisch aus, weil man merkt, Sie haben jetzt vor, aufzuräumen. Aber wie sieht es sonst aus?
Ja, dann gehen wir doch mal weiter. Hier haben wir das Arbeitszimmer. Auch Gästezimmer oder Musikzimmer oder Bücherzimmer genannt, je nachdem. Das kann man sich aussuchen. Und ja, hier ist im Moment eher Ablagestätte für alles.
Also ich versuche jetzt mal das Zimmer für unsere Hörer zu beschreiben, was sehr schwierig ist. Weil wenn ich alles aufzählen würde, was hier drin steht, glaube ich, das würde den Rahmen der Sendung sprengen. So viel steht hier. Musikinstrumente, Bücher, Kisten. Also eigentlich alles, was man so besitzt, würde ich sagen, ist hier drin zu finden. Aber Gäste können hier definitiv gerade nicht schlafen. Ne?
Das ist das Problem, genau. Also das Ziel ist eigentlich, eine ganz liebe Freundin von mir sagt immer, wenn ich bei dir mal übernachten kann, dann lasse ich eine Rakete steigen. Und ich glaube, das ist auch so. Ich habe ihr versichert, dass es in diesem Jahr passieren wird. Sie soll schon mal eine kaufen. Ja, wir haben ja erst Januar, also ich bin da ganz gute Hoffnung.
Wie ist es denn passiert, dass es irgendwann so voll geworden ist?
So ein bisschen in Zusammenhang mit dem Tod meines Mannes. Ich glaube, diese ganze Chaotisierung hat tatsächlich da angefangen. Früher, wir haben hier zu zweit gewohnt, es musste strukturiert sein, sonst ging das nicht mit zwei Personen. Ich finde für mich keinen Weg, Ordnung zu schaffen. Ich weiß es noch nicht.
9 Jahre ist Frau Schneiders Mann schon tot. Die 60-Jährige betont, wie ordnungsliebend und gut strukturiert sie in ihrem Beruf als Medizinerin war. Vielen Menschen geht es so, erzählt Frau Schäfer. Viele trauen sich allerdings nicht, darüber zu reden. Doch wann ist man einfach nur unordentlich und wann braucht man eine professionelle Aufräumhilfe?
Ich sage immer, wenn unangemeldet Besuch kommt oder sich kurzfristig anmeldet, wenn man in 2 Stunden das Chaos beseitigen kann, dann hat man kein Problem. Dann ist alles in Ordnung, weil es liegt ja, wir haben ja alle zu viel Zeug, das muss man ja ganz ehrlich sagen. Und es liegt immer irgendwas rum, aber wenn man das also irgendwie so auf die Kette kriegt, dass man das in 2 Stunden geregelt kriegt, dann ist eigentlich die Welt in Ordnung, würde ich sagen. Weil diesen Anspruch zu haben, dass es immer aussieht wie in einer Möbelausstellung, halte ich für unrealistisch.
Über ihre Kunden spricht Frau Schäfer nicht, da ist sie ganz verschwiegen. Aber sie betont, dass es keineswegs nur Leute aus der Unterschicht sind, im Gegenteil.
Das wird sehr, sehr ungern zugegeben, dass man nicht in der Lage ist aufzuräumen, weil man denkt, naja, das ist alles ganz einfach. Im Grunde fängt es ja in der Kindheit schon an, Kind räumt dein Zimmer auf. Und jeder denkt, das muss ich doch alleine schaffen. Deshalb sprechen meine Kunden auch sehr, sehr ungern drüber, weil sie das als Schwäche empfinden. Wobei Ordnung laut Lexikon eine sekundäre Tugend ist. Und so sehe ich persönlich das auch. Also es sagt über den Menschen überhaupt nichts aus. Also die meisten meiner Kunden sind Akademiker, absolut erfolgreich im Beruf. Die sind also durchaus in der Lage, strukturiert zu denken. Das ist auch kein intellektuelles Problem, sondern es gibt ganz, ganz oft auch Auslöser dafür und solche Phänomene, die so in die Richtung Aufmerksamkeitsdefizite gehen.
Frau Schäfer zerkleinert Kartons, packt sie in blaue IKEA-Tüten und versucht, den Boden vom Verpackungsmüll zu beseitigen. Die Weihnachtsdekoration wird in Kisten für den Keller gepackt. Das Geheimnis? Jeder Gegenstand braucht seinen festen Platz. Trennen ist da das Zauberwort.
Es ist schon ein Parforce-Ritt durch das Leben, dass man also wirklich alles in die Hand nimmt und sagt, brauche ich das nicht? Die Leute machen natürlich immer den Fehler, so gleich das große Ganze angreifen zu wollen.
Wenn das große Zauberwort Trennen heißt, ja. Wie fangen Sie jetzt an? Nehmen Sie jedes Buch in die Hand, jeden Stift und fragen Frau Schneider, brauchen Sie den noch oder wie läuft das?
Ja, ich habe immer so mobile Tische dabei und die Sachen werden ausgebreitet. Also das zweite Zauberwort ist konsolidieren, dass man einfach mal guckt, wie viel habe ich wovon. Und die Leute sind manchmal von sich selber völlig entsetzt, weil man dann aus so einer Wohnung, was weiß ich, Unmengen von Glühbirnen zusammenträgt oder Unmengen von Servietten oder Kerzen oder was auch immer. Oder Stiften, da stehen auch ganz viele.
Ja, hunderte, ne? In allen Farben.
In allen Farben. Wobei ich in diesem Haushalt weiß, dass sie auch genutzt werden, weil, was machen Sie, Frau Schneider?
Ich male kleine Bilder, ich beschäftige mich mit Zentangles, das entspannt mich und ich vergesse darüber auch die Zeit und ich finde es auch ganz entspannt auf meine Zeichnung.
Das ist jetzt für Sie aufgeräumt, der Schreibtisch?
Das ist für mich aufgeräumt.
Okay, also ich hätte zu wenig Platz, klassische Größe eines Schreibtisches mit einem Drucker, daneben Stifte, aber der Arbeitsplatz, da wirklich die einzige Lücke, die ich sehe, die hat vielleicht 30 Quadratzentimeter.
Aber ich kann mich hinsetzen.
Das stimmt, der Stuhl ist frei.
Der Stuhl ist frei. Ich brauche eine gemütliche Unordnung, das ist für mich okay.
Bei Frau Schneider wird an diesem Tag ordentlich ausgemistet. Der Großteil wandert in die Tonne oder wird gespendet. Die Entscheidung zu Beginn des neuen Jahres, den eigenen Vorsatz mit Hilfe des Professional Organizers umzusetzen, den hat Frau Schneider jedenfalls nicht bereut. Für den Rest des Jahres gilt nun der weitere Vorsatz, die gemachte Ordnung von Frau Schäfer fortzuführen und endlich wieder Besuch zu empfangen, ohne sich zu schämen.
Das heißt, man hat immer die Wahl, stundenlang aufräumen oder einmal kurz schämen. Ja, das Schämen ist nicht so angenehm. Also es war ja schon auch ein bisschen eine Hürde, dass Sie heute gekommen sind und ich hier mein Chaos präsentiere.
Danke dafür übrigens.
Aber sowas von gerne. Also ich kann sagen, es ist letztendlich das Beste, was man tun kann. Weil wenn man alleine nicht zurechtkommt und man jemanden hat, der wertfrei von außen die Dinge betrachten kann und sagen kann, weg oder lassen. Und das Allerwichtigste ist, dass die Frau Schäfer auch die Sachen aus dem Hause entfernt. Das ist für mich ein großes Plus, weil ich körperlich nicht so gut kann. Ich bin krank und kann viele Sachen nicht alleine leisten. Und alles, was weg kann, soll, muss, wird heute dieses Haus verlassen. Und das ist halt ganz, ganz wichtig für mich, weil ich könnte das nicht. Wenn wir jetzt irgendwas zusammenpacken würden und ich sollte es entsorgen, dann ist es dann schon gescheitert.
Hilfe, das Ordnen in meinem Chaos. Irgendjemand sabotiert mein System. Hilfe, das Ordnen in meinem Chaos. Houston, wir haben ein Problem. Hilfe, das Ordnen in meinem Chaos. Irgendjemand sabotiert mein System. Hilfe, das Ordnen in meinem Chaos.
Gerade auf dein Kissen, schließ gern die Augen. Mit der Einatmung bringe Länge in die Wirbelsäule, mit der Ausatmung entspanne die Schultern, entspanne die Beine, entspanne den Unterkiefer. Atme tief in den Bauch ein und vollständig wieder aus.
Andrea Naas sitzt im Lotussitz auf ihrer Yogamatte und spielt die Tasten des Harmoniums. Ihre Yogaschüler liegen in Rückenlage auf grün gefärbten Matten. Die 50-Jährige stimmt ein Mantra ein. Die Schwingungen, die beim Singen des Oms entstehen, sollen Körper, Geist und Seele in Einklang bringen, einen Zustand von Harmonie und Ruhe hervorrufen. Stressabbau, gefolgt von mehr Zeit für Familie und Freunde und mehr Bewegung. Das sind die drei Neujahresvorsätze, die als erstes von den Deutschen genannt werden. Das sagt eine aktuelle DRK-Studie. Yogaschüler, die an diesem Abend nach Burscheid gekommen sind, suchen hier von all dem etwas. Unter den Yogaschülern ist auch der 52-jährige Maschinenbautechniker Jörg Patten, Andreas Lebensgefährte.
Zum Yoga bin ich eigentlich über meine Lebensgefährtin Andrea gekommen. Vorher habe ich gedacht, naja, okay, ich habe ja immer nur Krafttraining gemacht, Sportarten gemacht, die ja sehr männerbetont sind. Und mit Yoga habe ich eigentlich immer verbunden, das ist eigentlich eher was für Frauen. Aber ich war auch sehr steif durch meinen Sport und habe mir gedacht, naja, jetzt könntest du wieder mal ein bisschen flexibler werden. Und da ist Yoga bestimmt eine gute Methode. Und ja, habe das einfach mal probiert.
Das heißt, das war kein Neujahrsvorsatz?
Nee, ich halte schon was von Vorsätzen, aber dass sie ausgerechnet zum Neujahr kommen und dann umgesetzt werden, ich glaube, das gelingt den wenigsten.
Auch wenn Jörg Patten nichts von Neujahresvorsätzen hält, er und seine Partnerin Andrea haben sich für dieses Jahr dennoch etwas vorgenommen. Ich besuche die beiden in ihrer Wohnung in Leverkusen. Und Eddie liegt entspannt auf einer großen Decke im Wohnzimmer der beiden. Er ahnt noch nichts von ihren Vorsätzen.
Ja, für dieses Jahr haben wir einen Vorsatz, der langfristig halten wird, weil wir haben uns ein kleines Tiny House, also ein Haus auf Rädern, gekauft. Und das kommt in 3 Wochen und dann werden wir in 3 Wochen in dieses kleine Haus einziehen.
Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, das ist eigentlich wie ein Wohnwagen, aber doch etwas luxuriöser, größer. Das Tiny House ist aus Holz, steht auch auf Rädern. Und ist komplett ausgestattet wie eine kleine Wohnung. Also wir haben jetzt eine Luxusvariante von 46 Quadratmetern. Und da ist alles drin enthalten. Man hat eine Küche, man hat einen Wohnbereich, man hat einen Essbereich, Schlafzimmer und sogar ein Büro, Badezimmer und ein Ankleidezimmer. Was ich glaube, was für uns wichtig ist, der Mensch neigt dazu, sein Leben ständig zu optimieren und sich diese Vorsätze zu nehmen, weniger das zu machen, weniger zu rauchen, mehr Sport zu treiben. Natürlich ist das auch irgendwo unser Ansatz, unser Leben zu optimieren, aber nicht, indem wir Dinge heranziehen, die uns das Leben eigentlich noch beschweren, also in Form von neues Auto, schöneres Auto, größeres Auto. sondern wir sehen eine Erleichterung in unserem Leben, wenn wir uns auch von Dingen trennen und unser Leben auf ein Minimum reduzieren. Das ist für uns so ein Vorsatz, den wir uns eigentlich immer wieder aufs Neue nehmen. Und das hat einmal mit dem Wohnen zu tun, das hat mit dem Yoga, mit der eigenen Person zu tun. Es hat was mit der Ernährung zu tun, mit dem, was ich zu mir nehme in Form von Lebensmitteln oder Wasser.
Sie leben vegan?
Wir leben vegan, genau, seit jetzt fast 5 Jahren. Diese Entscheidung haben wir aber nicht aus einem Neujahrsvorsatz getroffen, sondern aus dem Vorsatz, dass wir den ethischen Aspekt berücksichtigen. Also für uns war wichtig, dass für unser Essen kein Tier sterben oder leiden muss.
Man könnte ja sagen, ne, Sie sind so ein Vorbildpärchen, ja, mit den guten Vorsätzen. Gibt es auch irgendwelche Laster, die Sie haben?
Ja, natürlich. Also was auf jeden Fall ein Laster ist, das Essen. Ich esse sehr gerne und nicht immer gesund. Man kann sich auch vegan ungesund ernähren. Es gibt die leckerste vegane Schokolade überhaupt. Es gibt ganz, ganz viele leckere Sachen in vegan. Die meisten Leute sagen ja immer, oh, was kann man denn da noch essen? Aber jeder, der zu uns zum Essen kommt, ist schwer begeistert und genießt das auch. Und es schmeckt alles sehr gut. Und das ist ein Laster, was ich habe. Sonst würde ich sagen, habe ich Laster, Schatz?
Über die möchte ich gar nicht sprechen. Ja, natürlich. Ich glaube, jeder von uns hat irgendwelche Laster. Und ich glaube, wenn man zu dogmatisch lebt, dann macht das Leben auch keinen Spaß mehr. Wenn man davon überzeugt ist, was zu tun, dann soll man das tun. Aber wenn man sich irgendwie ein Dogma setzt oder gerade diese vegane Ernährung ist ja immer so ein Aufschrei, wo jeder dann sagt, oh Gottes Willen, da darf man ja gar nichts mehr essen. Und wenn man dann noch anfängt mit dem erhobenen Zeigefinger, und da schließe ich mich ein Stück weit mit ein, am Anfang rennt man ja rum und denkt, um Gottes Willen, seht ihr das alles nicht, was ihr damit anrichtet, eurer Gesundheit, den Tieren gegenüber, der Umwelt gegenüber. Und das darf man sich ganz schnell abgewöhnen, wenn man sich der Sache mal klar ist, denn erstmal, das gilt nur für sich selber, was man da für sich entdeckt hat. Und wenn man dann zu dogmatisch ist mit Dingen, die man umsetzen will, zum Beispiel weiß ich natürlich genau, dass Alkohol keine tolle Sache ist, aber ich werde mir nicht verbieten, immer wieder mal ein Glas Wein zu trinken oder auch mal eine ganze Flasche zu trinken, einfach weil ich Spaß daran habe, mit Freunden ein Glas Wein zu trinken. Natürlich weiß ich, dass es ungesund ist und vielleicht auch nicht immer ganz toll, aber die Erwartungshaltung gegenüber jemandem, der sich sowieso gesund ernährt und vielleicht nach vorne schaut, heißt ja nicht, dass er das 100% machen muss. Das ist keine gute Lösung, weil dieser Dogmatismus aus meiner Sicht einfach nur dazu führt, dass man wieder einen Rückfall bekommt und nicht, sage ich mal, seinen Weg dann weitergeht, wenn man sagt, Mensch, das ist mir alles zu anstrengend, das will ich gar nicht mehr. Und das darf man auch mit einer Leichtigkeit machen.
Mit dem Handy ist schon so eine Hassliebe. Also ich bin schon jemand, der sein Smartphone eigentlich irgendwie immer in der Hand hat.
Sobald ich einen Leerlauf habe, selbst von ein paar Sekunden, dann greife ich so instinktiv zum Handy und dann bin ich überhaupt nicht mehr im Moment. Und im Nachhinein ärgere ich mich dann oft über mich selber, weil mich das natürlich total rausreißt.
Das belastet vor allem meine Familie. Ich glaube, manchmal bin ich dann sehr unkonzentriert und schaue immer auf mein Handy, anstatt dass ich mich um meine Familie kümmere.
Ein Vorsatz 2018 war auf jeden Fall, das zu reduzieren, weil es Zeitverschwendung oft einfach ist und zu viel Gewohnheit herumgegucke, obwohl eigentlich überhaupt nichts Wichtiges da ist.
Mails beantworten, surfen, chatten, shoppen oder den Partner fürs Leben suchen. Das alles lässt sich bequem mit dem Smartphone erledigen. Und dafür wird es auch regelmäßig genutzt. Wir brauchen uns nur umzuschauen, wie präsent das Handy geworden ist. Im Zug schaut kaum noch jemand aus dem Fenster. An der roten Ampel zückt der Fahrer sein Handy, um die lästige Wartezeit zu überbrücken. Und selbst im Restaurant schauen sich Paare nicht mehr verliebt in die Augen, sondern lieber auf ein blau leuchtendes Display. Einer Studie zufolge greift jeder Deutsche 5x pro Stunde zu seinem Handy. Ein Verhalten, das die Menschen am Ende des Tages sogar belastet. Jeder sechste Deutsche und bei den jungen Erwachsenen sogar jeder dritte hat sich deshalb vorgenommen, weniger Zeit am Handy und am Computer zu verbringen. Meine Kollegin Theresa Krinninger hat in Berlin mit Menschen gesprochen, die es belastet, zu häufig online zu sein. Bei ihrer Recherche hat sie auch ein junges Start-up-Unternehmen entdeckt, das sich diesen Monat einen Digital Detox Kur verabreichen möchte. Heißt einen firmeninternen Fastenmonat.
Ein Startup in Berlin-Mitte namens Casper. Auf etwa 200 Quadratmeter in einem schicken Backsteingewerbehaus arbeiten 50 Menschen und verkaufen Matratzen. Genauer gesagt eine Matratze, die sich an jeden Körper anpasst. Das Geschäft läuft gut, auch international. Die Mitarbeiter sind jung, dynamisch und immer online. Im Gespräch mit Lieferanten, im Kundenchat oder auf dem firmeneigenen Blog. Laura Sänger empfängt eine WhatsApp-Nachricht. Die 27-Jährige macht bei Casper die Öffentlichkeitsarbeit für den deutschsprachigen Raum. Ihre wichtigsten Arbeitsmittel sind der Laptop und eben das Smartphone. Das hat sich schon so in ihren Alltag integriert, dass sie das nicht nur während ihrer 8-stündigen Arbeitszeit nutzt.
Ich bin da von der schlimmsten Sorte. Ich schaue, glaube ich, wirklich direkt nach dem Aufstehen. Also ich habe es mir inzwischen angewöhnt, dass ich es nicht mit ins Bett nehme. Aber dann, sobald der Wecker klingelt, dann nehme ich es in die Hand und schaue drauf. Also ist schon der erste Griff.
Und wann schaust du zum letzten Mal drauf?
Auch ganz schlimm, wenn ich ins Bett gehe. Das begleitet mich schon von morgens bis abends, ja.
Ihr Arbeitgeber erwartet das zwar nicht von ihr, aber die Gewohnheiten hat sie auch ins Privatleben übertragen. Das Verhalten ist für die Pressesprecherin allerdings schon ein Fortschritt. Vor einem Jahr, als sie noch beim Lieferservice Foodora gearbeitet hat, sei sie viel extremer gewesen.
Dass man mit dem Laptop und mit dem Smartphone ins Bett gegangen ist und damit aufgewacht ist und also dass er einen permanent nicht losgelassen hat. Und man gemerkt hat, man nimmt sich eigentlich jetzt eine Stunde Zeit, mit Freunden essen zu gehen und trotzdem immer wieder dieser Griff. Und das war eben nicht nur privat, das finde ich auch ganz wichtig, das hat sich vermischt und dadurch war das wie so eine Doppelbelastung.
Ja?
Auch Markus Banger kennt das Phänomen. Er ist Chefarzt an der psychiatrischen LVR-Klinik in Bonn. In der Abteilung für Abhängigkeitserkrankungen betreut er auch das Thema Medienabhängigkeit. Das Forschungsfeld ist allerdings noch relativ neu. Noch gibt es keine eindeutige Diagnose, aber...
Ich glaube schon, dass unsere Gesellschaft sich in Richtung Sucht weiterentwickelt und dass das nur ein Symptom ist und dass man auch Verhaltenssüchte haben kann. Aber das ist zurzeit noch kein Wissen, was mit statistischen Daten untermauert ist.
Banger beobachtet, dass immer mehr junge Menschen zur Medienabhängigkeit neigen. Studien zufolge schauen junge Erwachsene im Schnitt alle 12 Minuten auf ihr Smartphone.
Wir haben Menschen, die anfangen, sehr unsicher zu werden. Es wird von einer Art FOMO gesprochen, Fear of Missing Out. Die befürchten, wenn sie jetzt nicht aufs Handy schauen, nicht aktuell informiert sind, was gerade in ihrer WhatsApp-Gruppe passiert oder in anderen Social Media, dass sie dann außen vor sind und nicht mehr mitreden können.
Mitreden, aber auch bestätigt werden. Beim Posten bei Facebook beispielsweise geht es ja auch um das, was aus der virtuellen Welt zurückkommt. Laura Sänger weiß, wie verlockend das sein kann.
Dass man diese Aufmerksamkeit natürlich auch genießt, aber die ist halt ganz anders als ein reales zwischenmenschliches Zusammentreffen. Das ist halt irgendwie auf einer viel oberflächlichen Ebene, deswegen verschwindet das natürlich auch sofort. Ne? Also wenn du dann ein Bild hochlädst und dann bekommst du irgendwie viele Likes und viele Kommentare, dann fühlt man sich natürlich erstmal bestätigt, aber es verpufft auch ganz schnell wieder das Gefühl. Also es ist nichts Nachhaltiges.
Chefarzt Markus Banger hat die wissenschaftliche Erklärung dazu.
Es gibt ein Belohnungszentrum und das Problem oder auch das Positive bei den Social Media und auch beim Handy ist, man kriegt direkt eine Antwort. Das heißt, es gibt keine Latenz, keine Wartezeit und ich habe früher erlebt was Positives und teile es anderen mit und kommt sofort der Daumen hoch oder ein Applauszeichen, schöne Icons und das geht unheimlich schnell. Und das ist ein Faktor der Sucht. Man hat ein Bedürfnis, es wird sofort gestillt.
Man schaut sehr oft aufs Handy, auch normaler Smartphone-Nutzer bis zu sogar 200 Mal am Tag. Sind wir alle suchtgefährdet?
Es hat ein sehr hohes Gefährdungspotenzial. Also ich wäre sehr vorsichtig mit dem Begriff Sucht, weil dazu gehört auch, dass es echt Probleme macht. Dass man nicht sein normales Leben mehr leben kann. Dass man seine Freunde vernachlässigt. Dass man vielleicht auch den Angehörigen was Falsches erzählt. Dass man auch sowas wie Entzug hat, wenn man nicht online ist.
Zurück zu Casper in Berlin-Mitte. Laura Sänger sitzt an ihrem Computer und beantwortet Mails. So ernst ist die Lage in ihrem Startup zwar nicht, aber die Mitarbeiter haben schon erkannt, dass die häufige Handynutzung zum Problem geworden ist.
Beispielsweise, dass dann ein Meeting mit 10 Leuten stattfindet, jemand hält eine PowerPoint-Präsentation und nach 5 Minuten ist die Hälfte schon wieder am Laptop oder am Smartphone.
Deshalb startet bei Casper das neue Jahr mit einem firmeninternen Fastenmonat. Gesünder essen, mehr Sport und eine Digital Detox-Kur, also digitales Fasten. Am 18. Januar soll es losgehen. Der Wunsch kam von den Mitarbeitern selbst. Wie man am besten digital fastet, das erfahren Sie von einer Kommunikationsberaterin, die Sie die nächsten Monate begleiten wird. In einem ersten Workshop sollen die Mitarbeiter eine neue Unternehmenskultur mit neuen Regeln erarbeiten. Das kann zum Beispiel sein, keine Mails nach 7 Uhr zu schicken, Anrufe nicht auf das Handy umleiten oder feste Offline-Zeiten festlegen, etwa in Meetings.
Das Wunschszenario ist am Ende, dass die Leute eben neue Anregungen bekommen, vielleicht auch das Ganze kritisch hinterfragen. Aber das ist dann eben nicht wie eine klassische Schwimmbadregel mit Schild aussieht, sondern die Leute es eben freiwillig annehmen. Also dann ganz bewusst von selbst den Laptop oder Smartphone eben zum nächsten Meeting nicht mehr mitnehmen.
Dass sich viele Menschen den Vorsatz gemacht haben, weniger online zu sein, das haben auch Softwareentwickler erkannt und Apps entwickelt. Sie sollen bei der Umsetzung helfen. Sie tragen den Namen App Detox, Off Time oder Quality Time. Sie messen, wie oft man zum Handy greift und kontrollieren, wie viel Handyzeit täglich erlaubt ist. Die Casper-Pressebeauftragte Laura Sänger setzt dagegen lieber auf Selbstdisziplin.
Nee, ich würde das nicht benutzen. Ich kenne auch solche Apps, habe auch schon mal drüber nachgedacht. Das Einzige, was bei mir auf dem Handy ist, ist der Schrittzähler und das ist schon die meiste Kontrolle, die ich da zulasse. Das ist halt wie, wenn man irgendwie den Zucker in Kaffee tut. Auch das lässt sich abgewöhnen und genauso auch das Nutzungsverhalten aus freien Stücken verändern ohne eine App.
Die 27-Jährige hat vor einem Jahr die Notbremse gezogen, hat sich freigenommen und das Handy weggesperrt. Heute gehen keine Arbeitsmails mehr auf ihrem Smartphone ein. Über ihr Handy benutzt sie nur noch 2 Social-Media-Kanäle. Und falls sie mal wieder das Handy zu Hause vergisst, gerät sie nicht mehr so leicht in Panik.
Das sind so die ganz kleinen Dinge, ne? Einfach auch mal durch die Straße zu gehen und seine Umwelt wieder bewusster wahrzunehmen und nicht dieser permanente Blick irgendwie aufs Handy nach unten, auf den Boden. Also eigentlich wäre das ganz gut, wenn mir das wieder passieren würde.
Guten Morgen, was geht ab? Mit Facebook beginnt mein Tag. Smartphone raus, Fotos machen, das sind alles Jugendsachen. Meine Mom checkt Snap, für sie ist alles Hightech. Damals gab's kein Internet, jetzt schon, was ein Gag. Ich mache Fotos für Instagram. Ich poste Sachen, die man liken kann. Ich gehe auf YouTube, mach den Laptop an. Die Online-Generation kommt an. Online, online, durchgehend online. Online, online, durchgehend online. Online, online, durchgehend online. Online, online, durchgehend online. Dutzende Psychiater jagen.
Freundlicher zu den Kollegen sein. Weniger Plastik verwenden, die Osterinsel besuchen. Welche vielleicht außergewöhnlichen Vorsätze haben Sie sich vorgenommen? Das haben wir Sie, liebe Hörer, gefragt am 1. Januar bei Facebook. Heinrich Fuchs schrieb, ich will lernen, auf den Fingern zu pfeifen. Jean-Paul Römer hat den Vorsatz, Zitat, den rechten Vollpfosten deutlicher begegnen. Und Daniela aus Bad Pyrmont teilte uns mit, dass sie vorhat, die handschriftlichen Memoiren ihres Großvaters abzutippen. Der hatte die Bombennacht in Dresden miterlebt. Auch ich persönlich habe mir einen Vorsatz gefasst, mit dem Rauchen aufzuhören. Ich möchte es mit Hypnose versuchen. Nach meiner Recherche lande ich bei Norbert Schick in Bonn. Der 63-Jährige ist Heilpraktiker und Psychotherapeut. Als Jugendlicher kam er das erste Mal mit Hypnose in Berührung und auch seine Mutter hat schon hypnotisiert. In einem kleinen, gemütlichen, kleinen Zimmer nehme ich auf einem Ledersessel Platz. Es riecht im Raum angenehm nach Zitrone. Wir führen ein kurzes Vorgespräch und Norbert Schick erklärt mir, was in der kommenden Stunde auf mich zukommt.
Wissen Sie, was Hypnose ist?
Also ich würde sagen, es ist eine Möglichkeit, Zugang auf mein Unterbewusstsein zu haben.
Zuerst mal ist es ein ganz natürlicher Zustand. Jeder Mensch geht automatisch halt öfter mal am Tag so in so einen hypnotischen Trance-Zustand rein. Bei Kindern ist es ja oft so, wenn die am Fenster stehen und so aus dem Fenster rausschauen und so was, ne? Ja, es ist ein Zugang halt zum Unbewussten halt, ne? Das Unbewusste ist halt auch der größere Teil unseres Gedächtnisses, ne? Zum Beispiel Rauchen ist eine nicht stoffliche Sucht. Ist das kein Sinn vom Nikotin, gar nicht so abhängig. Der Nikotin ist nach 3-4 Tagen aus dem Körper raus. Und dann beginnt aber das Kopfkino, ne? die Synapsen, die arbeiten dann ganz schwer. Und das kommt, weil vieles beim Rauchen vom Belohnungsprinzip herkommt. Ne? Jetzt habe ich gestaubsaugt, dann rauche ich eine. Jetzt habe ich das gemacht, dann rauche ich eine. Jetzt habe ich das gemacht, dann rauche ich eine. Ah, gleich freue ich mich schon, dann und so. Ne? Und diese Belohnungsprinzipien, halt, die müssen wir einfach auflösen. Ich werde Ihnen während der Hypnose das Rauchen gar nicht verbieten, sondern ich werde es auflösen. Ich werde einfach sagen, uninteressant, gleichgültig. Ich werde Sie auch während der Hypnose gleich duzen, weil das Gehirn einfach gerne persönlich angesprochen werden möchte. Und wir beginnen die Hypnose mit einer Fantasiereise. Gehen wir an den Strand, ist das für Sie okay?
Ja.
Der Strand dient einfach nur dazu, leicht entspannt zu sein, so einen meditativen Zustand zu haben.
Der 63-Jährige erzählt mir, was man alles mit Hypnose verbessern kann. Angststörungen beseitigen, Burnout minimieren, Gewicht reduzieren, den Schlaf verbessern oder eben rauchfrei sein. Dafür bin ich da. Ich ziehe die Schuhe aus, Norbert Schick legt mir eine Wolldecke über die Beine, dann setzt sich der 63-Jährige in einen Ledersessel neben mich.
So, bereit?
Ja.
Bequem?
Ja.
Mhm. Okay, dann mach deine Augen mal ganz schnell auf und zu, ganz schnell auf und zu deine Augen, ganz schnell auf und zu. Wunderbar, hervorragend. So, jetzt schließ deine Augen, folge deiner Atmung beim Einatmen, Ausatmen. Einfach nur deiner Atmung folgen. Ich möchte, dass du dir alles vorstellst, was ich dir gleich erzählen werde. Dass du mit deinen Gedanken bei meinen Worten und bei meiner Stimme bleibst. Meine Stimme und meine Worte werden deine Gedanken füllen. Und alle anderen Geräusche sind dir vollkommen gleichgültig. Völlig uninteressant für dich.
Ich versuche, mich auf meine Atmung zu konzentrieren. Ich soll mir vorstellen, dass neue Energie in mich eindringt und ich saubere, klare Luft einatme. Irgendwann höre ich Musik. Ich soll mir vorstellen, an einem Strand zu sein und ich stelle mir den Strand von meinem letzten Portugal-Urlaub vor.
Ich werde dir nun dabei helfen, dein Inneres zu programmieren, dein tiefes Inneres. Du hast den Wunsch, das Rauchen jetzt endgültig aufzugeben, konsequent, abstinent, rauchfrei zu sein und zu bleiben, nur noch saubere und klare Luft zu atmen von nun an bis in Ewigkeit, etwas für deinen Körper, für deine Gesundheit zu tun, ohne nennenswert zuzunehmen. Mit der Unterstützung deines Unterbewusstseins kann praktisch jeder Wunsch in Erfüllung gehen, den du in dir hast und der gut und der gesund für dich ist. Dein Unterbewusstsein kann Energie.
Ich merke, dass ich der Stimme von Norbert Schick irgendwann gar nicht mehr bewusst zuhöre. In Gedanken an den Strand bin ich wohl eingeschlafen.
Ich werde nun gleich bis drei zählen. Bei drei bist du wieder vollkommen im Hier und Jetzt. Bei drei ist dein Kreislauf und Blutdruck für dich auf gute Tageswerte wieder angestiegen. Und bei drei wirst du deutlich spüren, wie gut es sich anfühlt, frei zu sein von all diesem Ballast. Ganz deutlich wirst du diese positiven Veränderungen spüren. Ja, du wirst nie mehr rauchen müssen. Eins, dein Kreislauf und Blutdruck kommen ganz langsam wieder auf gute Tageswerte zurück. Kreislauf und Blutdruck steigen und steigen auf gute Tageswerte wieder an. Kommen dann ganz langsam hier und hier zurück. Zwei, beweg deine Arme, deine Beine, reck dich und streck dich, kannst wieder Arme und Beine bewegen. Komm, kannst wieder deine Arme, deine Beine bewegen, reck dich und streck dich, Kreislauf und Blutdruck steigen und steigen auf gute Tageswerte wieder an. Und drei, öffne deine Augen, sei wieder vollkommen mir und jetzt. Drei, öffne deine Augen, sei wieder vollkommen mir und jetzt. Hallihallo.
Hi.
Wie geht's?
Gut.
Schön. Sehen sehr entspannt aus.
Mhm.
Schön, gut.
Also ich hatte das Gefühl, ich habe jetzt teilweise ein bisschen geschlafen, teilweise war ich ein bisschen, habe ich gedöst, dann habe ich ihre Stimme wahrgenommen, dann wieder kurz nicht. Ja, aber ich komme jetzt vor, so als hätte man mich gerade geweckt, ne? Jetzt hätte ich so ein tiefes Mittagsschläfchen gemacht.
Ja, es geht normal so, weil der Kreislauf geht runter und man fühlt sich einfach, als wenn man so ein Mittagsschläfchen, wenn man so ein bisschen einmal um den Block geht, ein bisschen frische Luft atmet, ist man wieder voll da.
Gibt es denn Menschen, bei denen das nicht klappt, also die sie nicht in Hypnose bringen können?
Relativ selten, dass es Menschen gibt, die man nicht in Hypnose bringen kann. Bei der therapeutischen Hypnose ist ja so, dass die Leute immer bewusst sind. Das ist ja eher wie so eine leichte Meditation, vielleicht eine etwas tiefere Meditation, aber nicht mehr. Es hat ja nichts damit zu tun, dass wie bei der Showhypnose, dass den Menschen halt der Wille genommen wird, dass sie halt Sachen machen, die sie sonst nicht machen würden. Dafür braucht man ganz tiefe Hypnosen. Das kann man nicht bei jedem, aber bei sehr vielen Menschen machen.
Jetzt bin ich ja hier für die guten Vorsätze, rauchfrei zu sein. Vielleicht bin ich das auch schon. Zumindest habe ich jetzt anderthalb Stunden noch nicht geraucht. Kann man alle Süchte durch Hypnose heilen?
Also da ist die Hypnose sicherlich immer ein Mittel zum Zweck. Das heißt, also normalerweise sollte man halt in eine Therapie gehen, wenn man jetzt stark alkoholabhängig ist, dann sollte man das in der Klinik machen oder unter ärztlicher Beobachtung machen. Und die Hypnose kann dabei helfen, dass es leichter geht. Die Hypnose ist sicherlich nicht das Allheilmittel dafür.
Jetzt haben wir die guten Vorsätze angesprochen. Haben Sie jetzt Anfang des Jahres besonders viel zu tun?
Jein. Wir haben das ganze Jahr über viel zu tun und ich habe jetzt schon Termine bis halt Anfang März. Halt, ne? Weil dann beginnt ja im Grunde genommen die Karnevalszeit, ne? Und dann sagen viele Leute, Silvester habe ich noch geraucht, aber dieses Jahr ist Karneval relativ früh, mache ich es nach Karneval. Also es gibt im Grunde genommen nie den richtigen oder auch nie den falschen Zeitpunkt halt. Aber mit dem Gewichtsreduktion, Essverhaltensveränderung oder so, das ist jetzt doch stärker, als es halt im Sommer ist halt, ne? Weil im Mai weiß man halt, dass man seine Bikini-Figur nicht mehr erreicht. Und jetzt hat man ja noch die Hoffnung, dass man noch ein halbes Jahr Zeit hat. Und dann kommt man jetzt halt in diesen Bereich und macht man das dann eher halt. Ne? Aber Rauchen oder so ist das ganze Jahr über sehr gefragt.
Ich habe hier so einen Adapter gleich dabei. Können wir HDMI oder VGA machen? Ich brauche auch einen Ton. Der Ton ist damit dran.
Läuft
das ist eine kleine Klinke.
Das wäre der.
Dann machen wir VGA. Hm?
Ja.
Ach, was. Super. Haben wir hier auch Strom hier vorne?
Ja.
Geht da noch was? Nee, da geht nichts, oder? Ist die Anlage wahrscheinlich. Aha, 1, 2, 3. Also bloß kein Hall. Also Hall auf jeden Fall weg. 1, 2, 3. Fischer Fritze, Fisch, frische Fische.
Nicola Fritze zieht sich das Headset an. Ein Techniker hilft ihr dabei, die Lautstärke richtig einzustellen. Mit ihrem kleinen Reisekoffer ist sie aus dem Schwabenländler angereist, um auf Burg Hemmersbach in Kerpen einen Vortrag zu halten. Für die über 100 Mitarbeiter eines Pflanzenschutzhändlers. Noch sind die Stühle leer. Eine kurze Sprachprobe vor dem Rednerpult und es lässt sich erahnen, wie es in 2 Stunden klingen wird.
Noch nie wussten wir so viel über Motivation wie heute. Mal ganz ehrlich, in jeder Zeitschrift, Fernsehzeitschrift, können Sie jetzt nachlesen, wie Sie endlich das schaffen, was Sie immer schon schaffen wollten. Wie Sie gesünder werden, wie Sie schlanker werden, wie Sie sportlicher werden. Die spannende Frage ist, wenn wir das alles wissen, warum tun wir so wenig von dem, was wir wissen? Wie gelingt es uns, endlich mal das zu tun, was wir wissen? Das zu tun, wovon wir wissen, dass es doch eigentlich gut wäre für uns.
Nicola Fritze ist Autorin und Motivationscoach. Motivier dich selbst, sonst macht's ja keiner. So heißt ihr heutiger Vortrag und ein Buch, das die 46-Jährige geschrieben hat. Die studierte Geographielehrerin hält regelmäßig Vorträge für den Mittelstand oder große DAX-Konzerne. Sie coacht aber auch Privatpersonen. Seit 2001 steht sie auf der Bühne und versucht, die Menschen bei ihren Zielen zu motivieren. Bei allen Vorsätzen, die wir uns fassen, sei es in erster Linie wichtig, dass die Motivation von innen herauskommt. Wie wir die Vorsätze, die wir uns 2018 gefasst haben, am besten durchhalten, darauf hat sie eine klare Antwort.
Also erst einmal ist ein Vorsatz ja ein Satz, der vor eine Handlung geschoben wird. Und leider überhaupt gar keine Garantie dafür, dass es auch wirklich eine Handlung geben wird. Und das sollte man sich erstmal klar machen, wenn man einen Vorsatz formuliert, dass das eine Absichtserklärung ist, aber noch längst nicht heißt, dass ich das wirklich tue. Dazu kommt, dass wir häufig Vorsätze haben, die eigentlich gar nicht unsere sind, sondern wir glauben, wir müssen irgendwelche Erwartungen von anderen erfüllen. Aber die Erwartungen von anderen sind eben die Erwartungen von anderen und nicht unsere eigenen. Wenn es tatsächlich meine eigene Erwartung, mein Anspruch ist an mich, dass ich etwas erreichen möchte, zum Beispiel die Klassiker, mehr Sport, weniger Gewicht, weniger Rauchen oder gar nicht mehr rauchen, dann muss ich mich erstmal fragen, wofür mache ich das eigentlich? Also nur weil jetzt gerade Silvester war, man sich jetzt neue Vorsätze macht, ja, man muss sich ja keinen Vorsatz fassen. Wofür mache ich das? Und wenn ich den Sinn für mich erfasst habe und wirklich überzeugt bin, dass dieser Sinn wirklich für mich von Bedeutung ist, mir wichtig ist, dann kann ich daraus auch die Energie schöpfen, tatsächlich auch dran zu bleiben. Weil ich immer dann, wenn ich schwach werde, mir kurz mal vor Augen halte, hey, Moment mal, wofür mache ich das nochmal? Ach ja. Es war für meine Gesundheit, fürs freie Durchatmen, für dass ich mich wieder in meinem Körper wohlfühle, was auch immer. Dann hilft mir das, dran zu bleiben.
Ich nehme jetzt mal das Beispiel Sport. Anfang des Jahres sind die Fitnessstudios besonders voll. Das bestätigen alle Zahlen. Das hat sich Ende Januar schon wieder erledigt. Jetzt kennt man das ja selbst. Man fasst diesen Beschluss, mehr Sport zu machen, ein bisschen aufs Gewicht zu achten, aufs Essen natürlich. Und dann hat man aber im Ende Januar keine Lust mehr dazu. Man hat aber trotzdem, wie Sie das eben gesagt haben, den Vorsatz und man will es schaffen. Was sagen Sie denn dann?
Ich würde diesen Vorsatz nochmal prüfen. Also genau nochmal fragen, warum nochmal wollten Sie jetzt mehr ins Fitnessstudio gehen? Was war nochmal der Grund? Ich glaube wirklich, dass die Menschen mit dieser Vorsatzgeschichte sich echt selbst schaden. Sie fassen Vorsätze, weil man das ja so macht, ja? Und dann erfüllen sie sie nicht. Und nach 3 Wochen fühlen sie sich grottenschlecht, weil sie es noch nicht mal geschafft haben, diesen Vorsatz umzusetzen. Das heißt, ich schade mir eigentlich mit meiner Selbstachtung, wenn ich mir Vorsätze schaffe, die ich dann nicht erfülle. Das heißt, wenn ich einen Vorsatz wirklich für mich formuliere, dann sollte ich sehr genau prüfen, ob der diese Wichtigkeit hat, dass ich die Energie aufbringen möchte, das auch wirklich umzusetzen. Denn letztendlich ist immer alles ein Preis, den ich zahle. Ich zahle einen Preis dafür, also jetzt nicht nur den Euro-Preis, dass ich ins Fitnessstudio gehe, sondern ich zahle auch den Preis, dahin zu gehen, den Aufwand, zu schwitzen, anstrengend und so weiter. Und ja, ich zahle auch einen Preis, wenn ich das lasse.
Ja, es sind ja oft auch 2 Vorsätze. Beispielsweise einfach mehr Zeit mit der Familie zu verbringen, ist ein Vorsatz, den viele Menschen haben. Gleichzeitig mehr Sport zu machen. Das heißt aber, wenn ich mehr Sport mache, gehe ich häufiger ins Fitnessstudio und bin weniger zu Hause und habe weniger Zeit für die Familie.
Da sprechen Sie einen sehr, sehr wichtigen Punkt an. Das ist der sogenannte Öko-Check, den ich im Coaching immer mache. Der Öko-Check heißt, wenn jemand sagt, ich möchte jetzt zum Beispiel mehr Sport machen, dann frage ich immer, wer oder was in Ihrem Umfeld könnte denn dagegen sprechen, dass Sie jetzt mehr Sport machen? Und dann kommt genau das, was Sie jetzt sagen, raus. Ne? Also meine Frau fände es nicht so toll oder meine Kinder oder so. Dann sage ich, okay, wie könnte denn ein Weg funktionieren, dass die Frau das sagt, das ist in Ordnung? Manchmal findet man tatsächlich keine Lösung. Dann ist es halt einfach so, dass man sagt, ich möchte jetzt aber 2-mal die Woche zum Sport und dafür nehme ich in Kauf, dafür zahle ich den Preis, dass ich an den Abenden meine Familie nicht sehe. Oder ich nehme es nicht in Kauf und sage, nein, ich mache nur 1-mal die Woche Sport. Also der Öko-Check ist sehr wichtig. Wenn einfach Vorsätze zu fassen für sich alleine funktioniert nicht, weil wir leben immer in einer Gemeinschaft, in einem Umfeld. Und das hat auch immer Auswirkungen auf das Umfeld. Und das muss ich prüfen. Da fällt mir gerade eine spannende Geschichte an. Ich hatte mal eine Coachie, eine Dame, die sehr stark übergewichtig war. Und sie kam auch zu mir mit dem Anliegen, ich möchte jetzt wirklich endlich abnehmen. 30 Kilo sollten runter. Dann habe ich sie auch gefragt, Öko-Check, wer oder was könnte dagegen sprechen, dass sie 30 Kilo abnehmen? Worauf sie sofort sagte, meine beste Freundin. Ich sage, ja, wieso die beste Freundin? Ja, weil die ist auch stark übergewichtig. Und wenn ich es jetzt plötzlich schaffe, 30 Kilo abzunehmen, ist meine Freundin nicht wirklich amüsiert darüber. Und das haben wir dann hinterher herausgefunden, war tatsächlich schon häufig der Grund, warum ihre Versuche vorher gescheitert sind. Um die Geschichte abzukürzen, es war leider Gottes so, sie hat es dann dennoch gemacht, sie hat es geschafft, weil es war jetzt unglaublich wichtig für sie, es wirklich zu schaffen. Und tatsächlich hat die Freundin sich Stück für Stück abgewendet. Also hat sie den Preis hier in Kauf genommen, dass die Freundin an der Stelle sich abwendet und ist ihren Weg alleine gegangen. Und trotzdem glücklich. Also jetzt erfolgreich und glücklich damit, dass sie jetzt einen Körper hat, in dem sie sich deutlich wohler fühlt.
Wobei man sich dann fragen muss, war es wirklich eine Freundin?
Das ist die andere wertvolle Frage an der Geschichte. Genau. Eigentlich sollte eine Freundin einen ja darin unterstützen, seine Träume und Ziele zu verwirklichen.
Gibt es auch persönlich Themen, bei denen Sie motiviert werden müssen?
Hui, das ist eine gute Frage. Ich habe es eigentlich ganz gut raus, mich selbst zu motivieren. Ja, das kann ich jetzt auf die Jahre zurück betrachtet schon sagen. Ich bin sehr reflektiert, manchmal ein bisschen zu kritisch mit mir vielleicht. Und trotzdem muss ich mich auch manchmal aufraffen oder mir liebevoll in den Popo treten, wenn ich sage, so, jetzt komm, du wolltest heute Abend Yoga machen, jetzt mach's auch. Ja. Da ist natürlich die Couch auch für mich manchmal sehr verführerisch. Aber ich habe doch ganz gute Mechanismen entdeckt, wie ich jetzt auch wirklich das mache, was ich mir vorgenommen habe. Oder aber, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, ich entscheide mich sehr bewusst, eben doch nicht Yoga zu machen, sondern mich auf die Couch zu setzen, aber dann bitteschön kein schlechtes Gewissen zu haben, sondern es zu genießen. schließen und zu sagen, ach, ist es nicht schön, dass ich mir die Freiheit nehmen kann, jetzt da nicht im herabschauenden Hund rumzustöhnen, sondern hier auf der Couch zu sitzen, um mich zu entspannen. Das dann auch genießen und kein schlechtes Gewissen haben, das ist ganz wichtig.
Gute Vorsätze, was wir uns vornehmen. Das war heute Morgen Thema in unserem Wochenendjournal. Ich bin Sabine Demmer, darf mich von Ihnen verabschieden, wünsche Ihnen bei Ihren Vorsätzen viel Erfolg. Falls Sie noch ein bisschen Motivation brauchen, die Sendung können Sie auf unserer Homepage ein halbes Jahr lang nachhören oder unseren Podcast abonnieren. Mein Vorsatz hat leider nicht lange gehalten, trotz Unterstützung durch die Hypnose. Ich freue mich jetzt nach der Sendung auf eine Zigarette.